Deutschlandfunk, Information und Musik.
Schon mehr als 5 Millionen Flüchtlinge haben die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges verlassen. Viele von ihnen sind laut des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR zuerst nach Polen geflüchtet. Und der Strom der Menschen, die vor den russischen Truppen aus der Ukraine fliehen, reißt nicht ab. Aber auch aus Russland flüchten Zehntausende vor dem Regime im Kreml. Während die ukrainischen Flüchtenden vor allem nach Westeuropa kommen, gehen die russischen bevorzugt nach Armenien, Georgien oder auch in die Türkei. Warum ihre Fluchtziele andere sind und über die Motive der Flüchtenden aus Russland, habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück gesprochen. Zuerst einmal wollte ich von ihm wissen, warum es so viele russische Flüchtende nach Georgien, aber auch in die Türkei zieht.
Ja, also ich denke, im Blick auf die Menschen, die aus Russland kommen, muss man vor allen Dingen im Blick haben, dass das Hauptziel postsowjetische Staaten sind, Staaten des GUS-Verbundes. Und der ganz große Vorteil in diesem Zusammenhang ist einfach schlichtweg, dass in der Regel diese ehemaligen Sowjetrepubliken die Möglichkeit bieten, ohne Visum einzureisen. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Vorteil. Aber es kommen noch andere Vorteile hinzu. In diesen Staaten ist eben Russisch weiterhin eine sehr verbreitete Sprache. Es ist zum Teil, wenn man an Georgien beispielsweise denkt, auch eine Einreise per Auto weiterhin möglich. Das heißt, man kann auch einiges mitnehmen. Man braucht keine teuren Flüge. Teuer geworden in den letzten Wochen insbesondere. Und es gibt eben auch noch Möglichkeiten, beispielsweise an Geld russischer Banken heranzukommen. Das sind ganz eindeutige Vorteile im Alltag. Und die Türkei ist ein wichtiges Ziel des Tourismus in den vergangenen Jahren gewesen, geworden. Auch da sind die Bedingungen noch günstig weiterhin, während eben in westlichen Staaten beispielsweise die Frage, wie komme ich an mein Bankkonto heran, sehr, sehr schwierig geworden ist. Also von daher sprechen tatsächlich viele Faktoren eben für postsowjetische Republiken, insbesondere im Süden.
Wenn wir jetzt mal auf die Türkei schauen, vor 100 Jahren flohen die Gegner der Bolschewiken nach der Oktoberrevolution ja schon einmal nach Istanbul. Die Zahl der russischen Flüchtlinge machte damals fast 20% der Bevölkerung Istanbuls aus. Stehen jetzt diese russischen Flüchtlinge ein wenig in der Tradition der Trotzki-Flüchtenden?
Naja, also es ist natürlich in der Zwischenzeit tatsächlich sehr viel Zeit vergangen. Von daher weiß ich nicht, ob es günstig ist, diese Perspektive, diese Bewegung von vor 100 Jahren nochmal stark zu machen. Also ohne Zweifel, die Türkei ist ein wichtiges Ziel. Die Türkei, ja, versteht sich ja in diesem Konflikt ein Stück weit auch als neutral. Und das macht die Attraktivität etwas aus. Istanbul ist schon länger ein Ziel als sehr große Stadt mit vielen Möglichkeiten, beispielsweise auch relativ kostengünstig noch an Hotelunterkünfte, Pensionen und so weiter ranzukommen. Also von daher, das ist schon ein wichtiges Ziel, das immer auch die Perspektive bietet, relativ schnell wieder zurückkehren zu können. Denn das scheint ein Trend zu sein, ein Aspekt zu sein, der im Kontext dieser Bewegung nicht ganz unwichtig ist. Sehr viele derjenigen, die man in diesem Zusammenhang fragt, sagen, wir wissen nicht, wie lange wir ganz konkret in Nachbarstaaten bleiben werden. Wir wissen nicht, ob wir möglicherweise innerhalb von Wochen oder Monaten zurückkehren werden. Wir wollen uns diese Perspektive der Rückkehr offen halten. Deshalb auch offensichtlich ein relativ geringer Trend, Asyl zu beantragen in anderen Ländern. Und da sind eben die Nachbarstaaten, da ist eben auch die Türkei, ja, ein wichtiger Standort, der eben eine schnelle Rückkehr auch ermöglicht.
Ist klar bei dieser doch diversen Gruppe, welche Menschen bevorzugt fliehen im Moment vor dem Regime Putin?
Wir können über die Größenordnung so gut wie gar nichts sagen. Es schwirren immer wieder Zahlen herum, 200.000 Abwanderungen seit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine beispielsweise. Es lassen sich auch höhere Zahlen zum Teil finden. Aber wir können diese Angaben überhaupt nicht verifizieren. Wir sehen gleichzeitig auch Rückwanderungen, wir sehen Weiterwanderungen, wir können von Doppelzählungen ausgehen. Das ist völlig unklar. Und weil wir keine Gesamtzahlen haben, haben wir auch faktisch keine Informationen darüber, wer sich bewegt und sicherlich auch nicht ganz unwichtig, inwieweit diese Bewegungen tatsächlich sehr konkret mit der Kriegssituation zu tun haben. Russland ist eines der wichtigsten Auswanderungsländer weltweit. Jahr um Jahr haben ohnehin schon, auch ohne den Krieg, mehr als 100.000 Menschen Russland verlassen. Und ob jetzt tatsächlich diese Bewegung sich in erheblichem Maße verstärkt, das können wir nur sehr begrenzt sagen. Wir sehen natürlich immer wieder Hinweise, beispielsweise auf Menschen, Journalistinnen, Journalisten etwa, die ganz konkret bedroht sind. Aber wir können auch gleichzeitig davon ausgehen, dass es auch weiterhin insbesondere Hochqualifizierte sind, die relativ wenig Chancen, gerade auch vor dem Hintergrund der Sanktionen, der Veränderungen der wirtschaftlichen Situation Russlands in den vergangenen Wochen, die relativ wenig Chancen sehen, in Russland an einen Job heranzukommen, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, nach dem Ende eines Studiums und vielleicht nicht jetzt, aber möglicherweise auch sehr bald diese Perspektive der Auswanderung für sich genutzt hätten. Also wir müssen in jedem Fall davon ausgehen, dass das, was da an Bewegung passiert, heterogen ist, dass es sehr viele unterschiedliche Motive gibt, zum Teil politische Motive, aber sicherlich zum Teil auch wirtschaftliche Motive, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon eine sehr hohe Bedeutung hatten.
Glauben Sie, dass denn der Verlust der Bildungsschicht jetzt noch weiter zunimmt, also dass der Brain Drain in Russland droht?
Den gibt es ohnehin schon, ganz ohne Zweifel. Also das, was wir in Russland beobachten können, ist ein letztlich sehr gut ausgebautes Bildungssystem. Und dieses Bildungssystem produziert Jahr um Jahr sehr viele junge Menschen, die letztlich in Russland selbst kaum eine Möglichkeit haben, auf dem erworbenen Qualifikationsniveau eine entsprechende Stelle zu bekommen. Und das hat zur Folge gehabt in den vergangenen inzwischen Jahrzehnten, dass es immer eine starke Abwanderung von Qualifizierten, von Hochqualifizierten gegeben hat. Und dieser Trend hat sich eigentlich in den letzten Jahren nochmal wieder verstärkt. Und es steht eben zu erwarten, dass gerade vor dem Hintergrund der Veränderungen, die der Krieg auch in ökonomischer Hinsicht mit sich bringt, dass dieser Trend zur Abwanderung sich noch weiter verstärken wird. Und das ist ein erhebliches Problem. Das ist ein Problem, das von Seiten der russischen Regierung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch schon erkannt worden ist. Es hat immer wieder Bemühungen gegeben, Beitrag dazu zu leisten, dass die jungen, gut ausgebildeten Menschen dann doch in Russland bleiben. Aber letztlich waren diese Gegenmaßnahmen, um es einmal so zu formulieren, relativ schwach ausgeprägt, hatten relativ geringe Wirkung.
Sollte die EU auch für die russischen Flüchtenden die Grenzen so unkompliziert öffnen wie für die ukrainischen Flüchtlinge?
Also ich frage mich in diesem Zusammenhang vor allen Dingen, was politisch möglich ist. Also so eine offene Regelung, wie sie jetzt existiert für die ukrainischen Schutzsuchenden, die kann ich nicht erkennen, weil es dazu ja eine europäische Lösung insgesamt brauchen würde. Alle EU-Staaten müssten sich in diesem Zusammenhang entsprechend verpflichten, so eine beispielsweise Massenzustromrichtlinie wieder in Kraft zu setzen. Es ist auch nicht von einem Massenzustrom in diesem Zusammenhang zu sprechen, kann man zumindest im Moment nicht ausmachen. Ich denke, die Instrumente, die zur Verfügung stehen, die sind ja schon sehr weit und sehr breit. Das heißt also, Menschen, die eine Möglichkeit sehen, ihre Qualifikation in der Europäischen Union einzusetzen, können über verschiedene Instrumente der EU einwandern. Wir haben in Deutschland seit anderthalb Jahren das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Möglichkeiten bietet. Es gibt weiterhin Stipendien für Studierende beispielsweise. Und wir haben eben natürlich auch, insbesondere in der Bundesrepublik, ein breit ausgebautes System, das unterschiedliche Formen von Schutz gewährt, die man in diesem Zusammenhang, denke ich, nicht vernachlässigen soll. Also diejenigen, die politisch verfolgt sind, haben in Deutschland eine gute Chance, einen Daueraufenthaltstitel zu bekommen über das Asylrecht. Ich halte die Schutzmöglichkeiten für relativ gut ausgeprägt und die Perspektiven, zu einer europäischen Gesamtlösung zu kommen und damit eben zu dieser Massenzustromrichtlinie, für ausgesprochen gering.
Mit Blick auf die ukrainischen Kriegsvertriebenen erwarten wir ja den größten Flüchtlingsstrom in Deutschland seit 75 Jahren. Sie beobachten ja Flüchtlings- und Migrationsbewegungen schon sehr lange. Was sagen Sie, sind wir diesmal erheblich besser vorbereitet als 2014?
Ich denke schon, dass wir besser vorbereitet sind, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also das, was wir 2015 sozusagen kurz als Rückblick erlebt haben, kann man ja durchaus als Infrastrukturkrise bezeichnen. Wir haben gesehen, dass es eben in einigen Bereichen sehr erhebliche Probleme gegeben hat. Insbesondere das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war ein echtes Nadelöhr, weil einfach die Asylanträge nicht in der Geschwindigkeit bearbeitet werden konnten, wie Menschen nachkamen. Und wir sehen eben jetzt, dass es Erfahrungen gibt vor dem Hintergrund von 2015, dass bestimmte Infrastrukturen aus dem Kontext 2015 weiterhin bestehen, dass zum Beispiel auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erheblich ausgebaut worden ist. Wir sehen, dass es viele Abstimmungsprozesse gibt zwischen beispielsweise Bund, Ländern, Kommunen oder innerhalb der Kommunen, die sich ausgeprägt haben, die weiterhin existieren. Netzwerke haben sich ausgeprägt zwischen Initiativen, Verbänden, Kommunen beispielsweise. Naja, und wir haben insofern auch eine ganz veränderte Situation, als eben durch diese Massenzustromrichtlinie der EU die Aufnahme ja viel einfacher ist, viel unbürokratischer ist, als es 2015 der Fall war. Also dieses Nadelöhr Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder eben auch das damalige Nadelöhr Bundespolizei gar nicht in dem Maße gewissermaßen gefordert ist, wie es 2015 der Fall war. Von daher, der Vergleich mit dieser Konstellation 2015 ist interessant. Aber wir können erkennen, dass die Vorbereitungen doch deutlich besser sind, als sie 2014, 2015 waren.
Die meisten Menschen fliehen vor dem Krieg aus der Ukraine, aber es gibt eben auch eine erwähnenswerte Zahl von Flüchtenden aus Russland. Über ihre Motive habe ich mit Professor Jochen Oltmar vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück gesprochen.